Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wie funktioniert das gute schon? Ich habe den Eindruck, dass es bereits. Nur lass uns ruhig gern. Das ist in Ordnung. Guten Tag und herzlich willkommen zu eigentlich unserer Lesung aus Das Einstein-Enigma. Ich würde Ihnen jetzt gern schon den Autor J.R. Dos Santos vorstellen. Das kleine Problem ist nur, er war so von einer Sightseeing-Tour, vielleicht auch mit den ersten Inspirationen für seinen nächsten Roman in Leipzig begeistert. Er steckt noch in der Tram und nähert sich unaufhaltsam, aber ich erzähle Ihnen einfach noch ein paar Kleinigkeiten zum Verlag und wie ich überhaupt zu diesem Titel gekommen bin. Denn der Verlag ist wirklich gegründet worden, um die neue Reihe von Dos Santos in Deutschland auf den Markt zu bringen oder auf den deutschsprachigen Markt zu bringen. Ich hatte im Urlaub einmal dieses Buch eben in Französisch gelesen, war so begeistert davon, dass ich dachte, ich verschenke es gleich mehrfach in Deutsch und musste feststellen, es gibt es einfach noch gar nicht. Konnte ich mir fast nicht erklären, weil es in Portugal, in Frankreich wirklich schon Bestseller war. Und in Deutschland der Autor noch fast nahezu unbekannt war. Ich habe dann ein wenig recherchiert, in der Zwischenzeit dann auch sehr interessanterweise einen netten Mann kennengelernt, einen Franzosen, ihm eine Buchempfehlung gegeben, nämlich diesen Titel, den ich ja auf Französisch gelesen hatte. Er kannte ihn. Und das war mir bisher noch fast nie passiert. Wenn ich jemandem eine Buchempfehlung gegeben hatte, dann bin ich meist auf gähnendes Interesse, also Desinteresse gestoßen. Er kannte ihn, also diesen Titel, fand ihn gut und das habe ich prompt als positive Wertung für beide ausgelegt. Ich habe mir dann die Lizenz eingekauft und den Mann genommen. Das Ganze war also eine sehr persönliche Angelegenheit und aus diesem einen Titel sind dann auch gleich 5 Lizenzen geworden, die ich eingekauft habe. Also ich bin zumindest vom Autor und seinen Werken eindeutig überzeugt und hoffe, dass ich auch Ihnen in der Zukunft mit Titeln, die durchaus im Stil von Dan Brown gern eingeordnet werden, eine interessante Unterhaltung bieten kann. Die Titel von Dos Santos sind allesamt anhand von sehr akribisch recherchierten, meist wissenschaftlichen Hintergründen aufgebaut und binden das Ganze in eine durchaus spannende Handlung ein. Ich sage nicht ganz so gerne Thriller, weil mir dafür ein paar Tote fehlen würden und also diese klassischen Actionhandlungen sind etwas zurückhaltender, aber spannend ist es allemal, die Handlung, und ich denke, ich fange jetzt einfach an und versuche Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen auch die Dialoge etwas so zu gestalten, dass Sie merken, wer gerade spricht. Also die Kernidee des Buches ist übrigens, das ist irgendein Gerät, das klingelt. Hello? I have to say, Where are you? No, no. That's it. It's at E401. It's E. That was a typo. Just 50 meters to the right. Sorry, see you. Ja, das war die nächste. Diese Panne lag allerdings... Genau, Live-Schaltung. Diese Panne war einer meiner Tippfehler. Ich hatte ihm zu allem Übel auch noch geschrieben. Wir sind in Halle 3C401. Ja, nun gut, irgendwann, als ich vorhin selbst gesucht hatte, stand ich auch da wieder Ochs vorm Berg. Er hatte also meine SMS jetzt offenbar auch nicht ausdrücklich nicht gut genug gelesen. Gut, ich fange jetzt einfach an, er taucht gleich auf. Die Kernidee des Buches lautet also, was wäre, wenn Albert Einstein den wissenschaftlichen Beweis für die Existenz Gottes erbracht hätte? Darum dreht sich die Idee. Und die Geschichte fängt an mit einer Vorgeschichte wiederum, einem Prolog im Jahr 1951, als Albert Einstein nämlich den israelischen Premierminister David Ben-Gurion in seinem Haus in Princeton empfängt. So, und das ist jetzt also J. Arthur Sanders. Er hat den Weg hierher gefunden. Es war, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Wir lesen nämlich also abwechselnd in Deutsch. José spricht kein Deutsch, er kann es lesen, er versteht also nur sehr bedingt, was er liest. Und von daher, Sie haben also eine absolute Premiere gerade vor sich. Is it, okay. Ja. 1951, das Treffen hat also tatsächlich stattgefunden und es gibt tatsächlich also auch Videos und ähnliche Beweise dafür, die zeigen, wie die beiden auf ihrer Terrasse zusammengesessen haben, wo sie eigentlich gerne nicht gestört worden wären. Und im Roman ist es dann allerdings so, dass im Nachbarhaus dieses Hauses in Princeton durchaus jemand mithören möchte, was dort vor sich geht. Ich bin jetzt also. Drei Männer in dunklen Anzügen stürmten durch die Tür des gegenüberliegenden Hauses. Beidhändig richteten sie ihre Pistolen auf die zwei Verdächtigen, die das Gespräch belauschten.
Keine Bewegung, brüllte einer der Bewaffneten. FBI, nehmen Sie die Hände auch, aber Sie hören langsam.
Der Mann mit der Sonnenbrille und sein Kollege am Tonbandgerät hoben zwar die Hände, wirkten aber keineswegs beunruhigt. Mit den Waffen im Anschlag traten die FBI-Leute näher.
Auf den Boden legen.
Das ist nicht nötig, erwiderte der Mann mit der Sonnenbrille seelenruhig.
Ich habe gesagt, auf den Boden legen, fauchte der FBI-Agent. Nochmal wiederhole ich es nicht.
Immer mit der Ruhe, Jungs, sagte der Mann mit der Sonnenbrille. Wir sind von der CIA.
Der FBI-Agent runzelte die Stirn. Können Sie das beweisen?
Ja, wenn Sie mich meinen Ausweis aus der Tasche holen lassen.
Dann los, aber langsam. Keine abrupten Bewegungen.
Langsam griff der Mann mit der Sonnenbrille in seine Jackentasche und zog eine Karte heraus, die er dem FBI-Mann hinhielt. Die Karte mit dem runden Siegel der Central Intelligence Agency wies ihn als Geheimdienstagenten Frank Bellamy aus. Widerstrebend gab der FBI-Mann seinen Kollegen ein Zeichen, die Waffen zu senken, und blickte sich prüfend im Raum um.
Was hat die CIA hier zu suchen?
Das geht euch nichts an.
Der FBI-Agent sah zu den Tonbandgeräten. Ihr nehmt das Gespräch auf.
Wie gesagt, das geht euch nichts an.
Dem Gesetz nach dürft ihr keine amerikanischen Staatsbürger ausspionieren. Das wisst ihr doch wohl.
Der israelische Premierminister ist aber kein amerikanischer Staatsbürger.
Der FBI-Mann überdacht die Antwort. Der Agent von der Konkurrenz hatte de facto ein gutes Argument. Wir bemühen uns seit Jahren darum, unseren Freund dort drüben abzuhören, sagte er und sah aus dem Fernsteher zu Einstein hinüber. Uns ist zu Ohren gekommen, dass er und seine zickige Sekretärin den Sowjets geheime Informationen zukommen lassen. Aber Hoover lässt uns kein Wahnsinn bei ihm installieren, aus Angst vor dem, was passieren könnte, falls der Bursche dahinter kommt. Er kratzte sich am Kopf. Offensichtlich habt ihr dieses Problem umgehen können.
Bellamy verzog seine schmalen Lippen zu einem Anflug von Lächeln. Pech für euch, dass ihr vom FBI seid. Er deutete mit einer Kopfbewegung zur Tür. Und jetzt los, Jungs, verschwindet. Lasst die Großen arbeiten.
Der FBI-Mann machte ein abschätziges Gesicht. Immer noch die gleichen Idioten, was? Brummte er, ehe er sich zur Tür wandte. Dann winkte er seinen Begleitern. Kommt, Jungs, wir gehen.
Sobald die FBI-Leute das Haus verlassen hatten, trat Bellamy wieder zum Fenster und beobachtete die beiden Juden, die sich nach wie vor im Garten des gegenüberliegenden Hauses unterhielten. Bob, nimmst du immer noch auf?
Ja, sagte der Indianer. Das Gespräch ist gerade in eine entscheidende Phase getreten. Ich stelle lauter.
Bob betätigte den Lautstärkeregler und im Raum ertönten abermals die Stimmen Einsteins und Ben-Gurions. Es geht weiter, 2006. Der portugiesische Kryptanalyst und Geschichtsprofessor Tomás Noronha ist für die Gulbenkian-Stiftung in Kairo. Es ist Mittagszeit und er hat Hunger. Da spricht ihn eine attraktive Dame an und lädt ihn zum Essen ein. Im Restaurant stellt sich jedoch heraus, dass es ein Geschäftsessen ist. Denn Ariana Pakravan schlägt Tomasz im Auftrag des Iran vor, für 100.000 Euro pro Monat ein geheimes Manuskript zu entschlüsseln. Ein Manuskript von Albert Einstein mit dem Titel »Die Gottesformel«. Tomasz muss allerdings erst noch in Lissabon einige Dinge regeln, bevor er die Arbeit im Iran beginnen kann. Kaum in Portugal angekommen, erhält er dann einen Anruf vom Kulturattaché der amerikanischen Botschaft, der ihn dringend in sein Büro bittet. Dort erwartet ihn ein hoher Direktor der CIA und nimmt Tomasz regelrecht ins Kreuzverhör über seinen Aufenthalt in Kairo und sein Treffen mit der schönen Iranerin. Er erzählt: Ariana Pakravan, geboren 1966 in Isfahan, Tochter von Sanya Pakravan, einem der iranischen Wissenschaftler, die ursprünglich an dem Boucher-Projekt beteiligt waren. Ariana Pakravan ging in Paris zur Schule, als im Iran die Islamische Revolution ausbrach. Sie hat an der Sorbonne in Atomphysik promoviert und den französischen Chemiker Jean-Marc Ducasse geheiratet, von dem sie sich 1992 hat scheiden lassen. Sie hat keine Kinder. 1995 ist sie in ihr Heimatland zurückgekehrt und wurde im Wissenschaftsministerium direkt den Einweisungen des Ministers Shafak unterstellt.
Genau das hat sie mir erzählt, beeilte Tomasz sich hinzuzufügen. Froh darüber, nicht beschwindelt worden zu sein.
Frank Bellamy blinzelte. Das alles hat sie Ihnen erzählt?
Tomasz räusperte sich. Nein, natürlich nicht alles. Aber das Wenige, das sie mir erzählt hat, stimmt mit diesem Lebenslauf überein.
Hat sie Ihnen erzählt, dass sie im Wissenschaftsministerium arbeitet?
Ja, das hat sie.
Und hat sie Ihnen auch erzählt, dass sie im Bett geradezu göttlich ist?
Nun war es Tomasz, der blinzeln musste. Wie bitte?
Hat sie Ihnen nicht von ihren Qualitäten im Bett erzählt?
Ich fürchte, bis zu diesem Punkt ist unser Gespräch nicht gediehen, stammelte hier. Dann fügte er zögernd hinzu. Und stimmt es?
Bellamys Gesicht blieb einige Sekunden lang starr, doch dann deutete ein Zucken seiner Mundwinkeln eine Art Lächeln an. Ihr Ex-Mann hat es uns gesagt.
Tomáš lachte. Dann hat sie mir also doch nicht alles erzählt.
Bellamy stimmte in sein Lachen nicht mit ein, sondern kniff die Lippen ebenso zusammen wie seine kalten Augen. Was wollte sie von Ihnen?
Ach, nichts Besonderes. Sie hatten mich engagiert, um ein altes Schriftstück zu entziffern.
Was für ein altes Schriftstück?
Ein unveröffentlichtes Dokument von Einstein. Im selben Moment, in dem er den Namen des berühmten Forschers aussprach, wurde ihm klar, dass das kein Zufall sein konnte. Doch worin bestand die Verbindung mit dem Rest?
Und Sie haben angenommen?
Bitte?
Haben Sie angenommen?
Was angenommen?
Bellamy schnalzte ungeduldig mit der Zunge. Haben Sie sich darauf eingelassen, das Dokument zu entziffern?
Ja, Sie zahlen gut.
Wie viel?
100.000 Euro pro Monat.
Das ist nichts.
Es ist mehr, als ich an der Universität im ganzen Jahr verdiene.
Wir zahlen Ihnen diese Summe und Sie arbeiten für uns.
Verwirrt sah Tomáš ihn an. Um was zu tun?
Um nach Teheran zu fliegen und sich das Dokument anzusehen.
Mir nicht?
Da sind noch ein paar andere Kleinigkeiten, die wir Ihnen später erklären.
Was für Kleinigkeiten?
Das erklären wir Ihnen später.
Lächelnd schüttelte Tomáš den Kopf. Nein, so geht das nicht, sagt er. Ich bin nicht James Bond, sondern Historiker und spezialisiert auf Kryptanalyse und alte Sprachen. Ich werde nichts für die CIA machen.
Oh doch, das werden Sie.
Nein, das werde ich nicht.
Frank Bellamy beugte sich über den Tisch. Sein Blick bohrte sich drohend in Tomáš' Augen. Werter Professor Ronja, lassen Sie es mich so ausdrücken, schnarrte er leise. Wenn Sie nicht auf meinen Vorschlag eingehen, wird das Ihr Leben sehr erschweren, erhob die Augenbraue. Sie riskieren dann sogar, gar kein Leben mehr zu haben, wenn Sie verstehen. Seine Mundwinkel verzogen sich zu dem ihm eigenen Lächeln. Aber wenn Sie es tun, hat das viererlei zur Folge. Erstens werden Sie 200.000 Euro pro Monat verdienen. 100.000 von uns und 100.000 von den Iranern. Zweitens helfen Sie womöglich, den armen Professor Sisa zu finden, dessen Tochter herumjammert, weil sie nicht weiß, wo ihr lieber Papa ist. Drittens können Sie die Welt vielleicht vor dem Albtraum bewahren, dass Atomwaffen in die Hände von Terroristen geraten. Und viertens, was wahrscheinlich für Sie das Wichtigste ist, hat Ihr Leben dann eine Zukunft. Er lehnte sich wieder zurück. Verstanden?
Tomáš erwiderte seinen Blick. Der schäumte vor Wut über die Drohung, vor allem aber, weil er keinen Ausweg sah. Der Mann, der ihm gegenüber saß, verfügte über immens Macht und ausreichend Willen, sie nach Gutdünken auszuüben.
Ob Sie mich verstanden haben? Fragte Bellamy noch einmal.
Tomáš nickte langsam. Ja.
Sie sind ein echtes Genie.
Und Sie sind ein echtes Arschloch, erwiderte Tomáš postwendend.
Zum ersten Mal lachte der Amerikaner. Es war ein glucksendes Lachen, unter dem sein Körper sich zusammenzog und das erst aufhörte, als es sich nach einer Minute in einen hartnäckigen Husten verwandelte. Nachdem er diesen besiegt hatte und wieder normal atmete, sah er Tomáš an. Sie haben Eier in der Hose, Professor, das gefällt mir. Es gibt nicht viele Leute, die mir ins Gesicht sagen, dass ich ein Arschloch bin. Nicht einmal der Präsident. Dann brüllte er plötzlich los. Aber wehe, Sie tun das noch einmal. Verstanden? Ob Sie das verstanden haben?
Ja, das habe ich.
Bellamy kratzte sich an der Stirn. Sehr gut, seufzte er und hatte sich wieder unter Kontrolle. Vorhin habe ich Ihnen nicht zu Ende erzählt, was Ben Gurion von Einstein wollte. Möchten Sie den Rest hören?
Wenn Sie darauf Wert legen.
Nach dem Treffen mit Ben-Gurion hat Einstein im darauf folgenden Monat mit der Entwicklung der neuen Atombombe begonnen. Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass es um eine Bombe ging, die Israel schnell, kostengünstig und heimlich bauen könnte. Wir wissen heute, dass Einstein an diesem Vorhaben mindestens 3 Jahre lang gearbeitet hat, nämlich bis 1954, möglicherweise auch noch bis zu seinem Tod 1955. Darüber, was genau unser kleines Genie gemacht hat, ist wenig bekannt. Ein wissenschaftlicher Arbeiter von ihm hat uns regelmäßig mit Informationen versorgt und uns mitgeteilt, Einstein habe ihm gegenüber geäußert, er besitze die Formel für die größte Explosion, die je gesehen wurde. Etwas so Gigantisches, dass unserem Informanten zufolge Einstein ganz verstört wirkte von seiner Entwicklung.
Und Sie wissen nicht, wo seine Aufzeichnungen sich jetzt befinden?
Das Dokument ist verschwunden und Einstein hat das Geheimnis mit ins Grab genommen. Es ist aber durchaus möglich, dass er es jemandem anvertraut hat. Es heißt, er habe sich mit einem jungen Physiker angefreundet, einem Praktikanten am Institute for Advanced Study. Und dass dieser junge Physiker es gewesen sei...
Professor Caesar.
Zweifellos, Sie sind ein echtes Genie, bestätigte Bellamy. Genau, Professor Caesar. Derselbe, der vor 2 Wochen verschwunden ist. In dessen Wohnung Haare von Aziz al-Mutaki gefunden wurden, dem gefährlichen Angehörigen der Hisbollah, eben der terroristischen Bewegung, die vom Iran finanziert wird, einem Land, das mit allen Mitteln versucht, heimlich Atomwaffen zu entwickeln.
Großer Gott!
Verstehen Sie jetzt, weshalb wir unbedingt mit Ihnen sprechen wollten?
Ja.
Eine Sache, die unser Informant uns mitgeteilt hat, haben wir Ihnen noch gar nicht gesagt. Einstein hatte seinem Projekt sogar einen Namen gegeben.
Dumas fühlte, wie sein Herz zu rasen begann. Wie lautet der Name?
Frank Bellamy atmete tief durch. Die Gottesformel. Im Iran erhält Dumas das Originalmanuskript nur wenige Minuten lang zu sehen, dann wird es wieder im Safe verstaut. Außerdem soll er nicht etwa den gesamten Text entschlüsseln, sondern nur eine kurze Passage und ein Gedicht. Eine Aufgabe, an der er in den nächsten Tagen zusammen mit Ariana Pakravan arbeitet. Dann jedoch wird die CIA ungeduldig und die Anweisungen von oben haben sich geändert. Der iranische Verbindungsmann der CIA, Bagheri, nötigt Tomasch, mit ihm ins Wissenschaftsministerium einzubrechen, um das Manuskript zu stehlen. Durch Bestechung gelangen sie ins Gebäude hinein und die Tür zum Tresorraum sowie zum Safe wird von Bagheri mit modernster Technik geöffnet. Die Tresortür öffnete sich.
Ohne ein Wort zog Bagheri die Türe weit auf und leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Tomasz sah über seine Schulter und erkannte die abgeschabte, von der Zeit mitgenommene Schachtel in der Mitte der Tresors. Was ist sie? Sagt ihr.
Bagheri griff in den Tresor und nahm die Schachtel heraus. Er hielt sie in den Händen, als wäre sie eine göttliche Reliquie, ein Schatz, der bei einer heftigen Bewegung zerbrechen könnte, und setzte sie sanft auf dem Fußboden ab.
Und jetzt? Fragte Tomasz.
Jetzt sehen wir nach, sagte Bagheri und nahm den Deckel ab. Der Lichtschein seiner Taschenlampe fiel auf die vergilbten Blätter des alten Manuskripts.
Tomasz beugte sich weiter vor, sah genau hin und erblickte den Titel und das Gedicht auf der ersten Seite Karo-Papier. Die Worte waren blass, sie kamen ihm merkwürdig vertraut vor, aber auch einzigartig, geheimnisvoll. Von den Abgegriffenen im Laufe der Jahre verknitterten Blättern unter einem feinen Staubschleier ging ein altertümlicher Geruch aus, der geheimnisvolle Geruch einer längst beginnen Zeit die Gottesformel Terre e fin, the terror's tide, Sabbath for Christ's night.
Ist es das?
Ja.
Fragte Bagheri.
Ja.
Sind Sie sicher?
Absolut, antwortete Tomasz. Das ist genau.
Beide erstarrten, hielten den Atem an, rissen die Augen auf. Zuerst reagierten sie überrascht, versuchten fieberhaft herauszufinden, was dieses plötzliche Summen bedeutete, und wandten den Kopf in Richtung der Geräuschquelle. Es war der Gürtel. Das Summen kam von Bagheris Gürtel. Schlimmer noch, es kam von dem Empfänger an Bagheris Gürtel, dem Empfänger, der auf das Signal von Babaks Sender eingestellt war. Dem Empfänger, der Nachrichten aus der Außenwelt empfing. Dem Empfänger, der nur im schlimmsten Fall summen würde. Wieder rissen sie die Augen auf, doch dieses Mal nicht vor Überraschung, denn sie begriffen in Panik.
Alarm!
Ich kann Ihnen schon so viel verraten, dass Tomasz von den Iranern gefangen genommen und brutal verhört wird, aber auch auf unerwartete Weise befreit. Wenn Sie noch mehr über das Buch erfahren möchten, lade ich Sie schon heute herzlich zur Abendlesung ein, die von 20 bis 21 Uhr in der NATO in der Karl-Liebknecht-Straße 46 stattfinden wird. Dort begleiten wir Tomasz zurück nach Portugal und anschließend nach Tibet zu einem weisen Mönch, der in den 1950er Jahren Mitarbeiter von Albert Einstein war. Ein Physikprofessor in Portugal gibt Tomasz schließlich Antworten auf die Fragen nach der Entstehung und Zukunft des Universums und nach dem Sinn des Lebens. Nicht zuletzt liefert das Buch auch eine wissenschaftlich vertretene Theorie, dass das Universum tatsächlich, wie die Bibel sagt, in 6 Tagen erschaffen wurde. Allerdings auch, dass der Mensch nicht die Krone der Schöpfung ist. Jetzt im Anschluss von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr wird José noch in Halle 2 an Stand H203 seine Bücher signieren, die Sie dort und auch am Stand vorne gern auch kaufen können. Und jetzt möchte ich Sie herzlich dazu einladen, noch Fragen zum Autor zu stellen oder zum Titel des Buches. Wir haben leider die Grenze des Machbaren erreicht. Tut mir leid, also ich lade Sie herzlich ein zur Abendlesung oder eben in Halle 2, Stand H203. Finished? Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ist finished. Sorry.
Yes, yes.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.